Nach dem Zweiten Weltkrieg, der Städte und Landstriche in Schutt und Asche legte und dessen Krieg 80 Millionen Todesopfer brachte, das ist die Zahl, die geschätzt wird, feiert ein Lied in den 50er Jahren große Erfolge. Es scheint, als wolle man die schreckliche Vergangenheit von sich schütteln. Und vermutlich kennen die meisten dieses Lied, haben das schon mal gehört. Wobei mittlerweile bin ich ein bisschen unsicher, wenn ich denke, dass die Jungen ein Lied sicher kennen, dann merke ich, dass die null Ahnung haben davon. Aber ich gehe jetzt mal aus, dass das selbst das in die jetzige Zeit überlebt hat. Da wird gesungen, so eine Art Schaukellied, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lasse gern euch rein, ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Wer kann es den Menschen verübeln, wenn sie nach dieser schrecklichen Vergangenheit, nach den persönlichen Schicksalen, die schwer die Familien gepeinigt hat, dass sie in Festlaune den Himmel herbei singen? Aber glauben das tatsächlich Menschen, dass alle in den Himmel kommen? Warum soll jemand nicht in den Himmel kommen, mögen viele fragen. Ist es denn nicht so, wenn es einen Himmel und einen Gott gibt, einen liebenden Gott, dass jeder schlussendlich, selbst auf einem kleinen Umweg, in den Himmel kommt? Warum soll jemand nicht in den Himmel kommen? Diese Frage möchten wir heute nachgehen. Eines ist mal ganz sicher. Im Himmel hat es für jeden Menschen Platz. Der Himmel wird so groß und weitläufig sein, dass es keine Beschränkung wegen Überbevölkerung geben wird. Wenn ich vom Himmel spreche, dann spreche ich von dem Ort, der erst noch entstehen wird. Die Bibel stellt uns diesen Ort als die neue Erde und den neuen Himmel vor. Und Johannes sieht den Himmel in einer Vision und hat das folgendermaßen aufgeschrieben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das wird der Ort sein, an dem es kein Tod, kein Leid, da gibt es keinen Streit, da gibt es keine Missverständnisse mehr. Das ist die Krankheit weg und der Schmerz. Dort, wo Menschen mit Gott, dem Schöpfer, zusammenleben. Eben der Himmel, den wir schon gerne jetzt hätten. Auf dieser neuen Erde hat es für jeden Menschen Platz genug. Gott freut sich, wenn möglichst alle Menschen die neue Erde betreten werden. Dafür hat er sich eingesetzt und dafür hat er selbst die Voraussetzung geschaffen. Jeder soll auf diese neue Erde kommen, denn Gott will, dass wir einmal bei ihm leben und mit ihm leben. Er wünscht uns nicht den Tod und die Verdammnis. Nein, Paulus sagt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Warum sollen sie gerettet werden und die Wahrheit erkennen? Damit sie diese neue Erde betreten werden. Und Petrus meint, Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Warum? Weil es so viel Platz hat im Himmel. Gott hat sicher genügend Platz auf dieser neuen Erde. Niemand wird vor den Toren des Himmels stehen und ihm wird gesagt, tut uns leid, Wir würden dich gerne aufnehmen, aber wir haben keinen Platz mehr. Es wird Platz haben für jeden. Der Himmel wird nie an die Kapazitätsgrenze stoßen. Es gibt genügend Platz. Über den Himmel gibt es mehrere Schaukellieder, die sich am Original orientieren. In einer neuen Version, etwas flotter gesungen, heißt der Text auch etwas anders. Wir kommen alle in den Himmel. Wir sehen uns alle irgendwann auf Wolke 7. Also im Lied macht ihm das, gibt das mehr Reim. Wir kommen alle in den Himmel, so viel ist sicher. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Also hier kommt man also nicht mehr in den Himmel, weil wir brav waren, sondern hier haben wir es bereits verdient, in den Himmel zu kommen. Schade, dass der Liedtext auf die Erklärung verzichtet, wie wir denn das verdient haben. Wie kann man sich wohl den Himmel verdienen? Dieses Lied hat einen Anspruch, der weit verbreitet ist. Wenn es einen Himmel gibt, dann werden wir in diesen Himmel kommen. Es kann doch nicht sein, dass Gott einem Menschen den Zutritt für den Himmel für immer verweigert. Ein liebender Gott wird das nicht übers Herz bringen. Die Menschen in unserer Gesellschaft orientieren sich je länger, je mehr an zwei verschiedenen Überzeugungen, zum Teil gleichzeitig. Die eine ist, dass das Leben mit dem Tod radikal zu Ende ist. Wir sterben und dann existieren wir nicht mehr. Diese Überzeugung entpuppt sich als das echte Opium für das Volk, denn sie vermittelt einen gigantischen Trost, der darin besteht, sich einzureden, dass unsere Gier, unser Verrat, unsere Feigheit, unser Mord nicht bestraft werden. Egal, was ich auch Schlimmes getan habe, ich werde darüber nie Rechenschaft ablegen müssen und schon gar keine Strafe in Kauf nehmen, weil bin ich tot. Da kann mir niemand mehr was sagen. Aber da wir Menschen schließlich doch nicht so ganz sicher sein können und wir hören ja von diesen Nahtoderlebnissen, denken die Leute dann, vielleicht gibt es ja doch etwas. So eine Art Variante, dass man weiterlebt, dass nach dem Sterben irgendetwas irgendwo sein muss, wo wir dann leben werden. So etwas wie ein Himmel. Und natürlich rechnen wir damit, dass wir in diesen Himmel kommen werden und wenn es einen Gott gibt, dass er uns da reinlässt. Selbst wenn wir im Leben nicht wirklich nach Gott fragen, er uns im Grunde egal war. In unserem Denken tun wir uns schwer mit der Vorstellung, dass Gott gewisse Kriterien haben könnte, nach denen er den Himmel öffnet oder schließt. Das würde ja heißen, dass Gott richten wird. Diese christliche Lehre, dass Gott richten wird, ist für viele sehr anstößig. Das würde ja bedeuten, dass es nicht nur einen Himmel gibt, sondern dass es einen anderen Ort gibt, wo die hingehen, die eben diesen Zutritt nicht bekommen. Wo leben dann die? Dann würde es, wie die Bibel lehrt, sogar eine Hölle geben. Ja, mit einem Gott der Liebe, der immer zu uns steht, egal wie wir unser Leben führen, haben wir kein Problem. Wir wehren uns aber dagegen, dass es einen Gott geben sollte, der uns zur Rechenschaft zieht und sogar unser Verhalten bestraft. Wenn ich zum Beispiel zur Überzeugung gekommen bin, dass außerehelicher Sex in Ordnung ist, und ganz natürlich, was heute übrigens in der Presse weit verbreitet wird, es gibt viele Artikel im Moment, die sagen, das Normale ist das polygame Leben, nicht das Monogame. Monogam ist abnormal. weil das engt unser Leben ein. Das Normale ist eigentlich das Polygamie und das schaut man dann der Tierwelt ab und erklärt dann, dass das eigentlich ganz normal wäre. Man müsste jetzt nur noch die Einstellung ändern, dass wir auch glauben, dass das normal ist und dann stört das uns auch nicht mehr, wenn unser Partner irgendwann mal fremd geht, weil wir wissen ja, das ist normal, das gehört zu unserem Menschsein. So ist das heute die Propaganda. Und wenn wir das glauben und wir finden dann heraus, dass es einen Gott gibt, der uns dafür bestraft, wenn wir das tun, dann stehen wir fassungslos da und fragen, was das für ein Gott sei. Wir glauben so fest an unser gutes Recht auf dem Gebiet der Moral, dass uns die bloße Vorstellung eines göttlichen Gerichts unmöglich erscheint. Und wenn wir mal sehen, wenn Christen interviewt werden von den Medien, von Journalisten, aus unseren Kreisen, aus evangelikalen Kreisen, was ist dann eine der ersten Fragen, die sie stellen? Als ob es um das ginge bei unserem Glauben. Sie fragen, was haltet ihr vor vorehelichem Sex? Das wollen sie wissen, warum? Weil das so dermaßen tiefst das Denken unserer Gesellschaft stört und man mit dem, dass Gott da eine Einschränkung macht, gar nicht zurechtkommt. Man will das nicht wahrhaben. Anstatt dass wir versuchen, unser Leben und unsere Wünsche der Realität anzupassen, eben dem, was Gott sagt und was uns gut tut, versuchen wir heute die Realität nach unseren Wünschen zu verändern. Wir meinen, wenn wir die Moral ändern, Gott würde sie auch ändern. Wie viele gute Gründe gibt es wohl, dass wir in den Himmel kommen sollten? Gibt es nicht viel mehr Gründe, dass wir es nicht verdienen, in den Himmel zu kommen? Gibt es denn in unserer Welt so viel beeindruckend Gutes, dass man sagen muss, der Mensch ist so brav, dass er in den Himmel kommt? Erleben wir nicht das Gegenteil? Für mich ist das Internet ein hervorragendes Beispiel. Das Internet wäre doch jetzt die Gelegenheit der Menschheit gewesen, einen Raum zu schaffen, in dem es keine Verbrechen gibt, in dem es moralisch zugeht, in dem alle nett sind miteinander. Aber was haben wir? Wir haben im Internet dasselbe Chaos wie in der Welt. Da werden Kriege geführt, da werden Konten geknackt, da wird man betrogen und so weiter. Wenn der Mensch brav ist und nett und gut, warum ist alles, was wir erschaffen, und mag es noch so kreativ sein, noch so intelligent sein, immer gleich auch ein Chaos? Paulus sieht es ganz realistisch. Er sagt direkt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Paulus sagt, ihr müsst euch gar nichts einbilden. Vielleicht seid ihr, lebt ihr schlecht und recht, habt niemanden umgebracht, was auch immer, aber bildet euch ja nicht ein, deswegen seid ihr gute Menschen. Paulus ist der Meinung, dass niemand den Himmel verdient hat. Auch er nicht. Wie auch. Im Gegenteil, verdient haben wir eine Strafe. Keiner kann sagen, dass er so gut ist, dass er den Anspruch stellen könnte, in den Himmel gelassen zu werden. Nun, wenn wir den Himmel nicht verdienen können und es dort so viel Platz gibt und Gott möchte, dass wir in den Himmel kommen, dann muss es doch eine Möglichkeit geben, dass wir dorthin kommen. Gott gestaltet doch nicht eine neue Welt, damit sie nicht besiedelt wird. Ich habe ja gesagt, Gott will ja, dass möglichst alle Menschen dorthin kommen. Ich möchte das an einer Geschichte erklären, die Jesus erzählt und mit der er gleich auch unsere Frage beantwortet, warum jemand nicht in den Himmel kommen sollte. Jesus erzählt Folgendes: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hat. Also kurz gesagt, mit dem Himmel funktioniert es folgendermaßen. Der König sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen, doch sie wollten nicht kommen. Darauf sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen: Ich habe das Festessen zubereiten lassen, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Wunderbar, Einladung zum riesigen Fest. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern sie wandten sich ihren Feldarbeit und ihrem Geschäft zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Alle Versuche waren erfolglos. Niemand wollte zum König. Wie komisch ist denn das? Da lädt der König zu einem Festmahl und man geht nicht. Also, wenn die Königin Elisabeth euch zu einem Festmahl einladen würde, ich glaube, ihr würdet euch gut überlegen, ob ihr das absagen wollt oder nicht. Und schon gar nicht, wie kann man den Diener einfach umbringen? Sie haben ihn nicht nur misshandelt, sondern die Diener, die sie Einlagen überbrachten, sogar getötet. Und da ist es auch nicht verwunderlich, da wurde der Herr König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagt er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straße und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagt er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ja, was ist denn da passiert? Dieser Mann war doch eingeladen und er ist gekommen und jetzt wird er wieder rausgeworfen. Der Grund ist eindeutig. Dieser Mann trug kein Festgewand und dafür hatte er keine Erklärung. Wenn es möglich gewesen wäre, ein solches Kleid zu beschaffen, hätte er das ja, oder Entschuldigung, wenn es unmöglich gewesen wäre, wenn das nicht möglich gewesen wäre, dieses Kleid zu beschaffen, dann hätte er doch dem König das sagen können. Ich habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Ich bin angestanden, aber ich habe keins bekommen. Aber dieser Mann wusste nichts zu antworten. Er wusste nicht, wie er antworten sollte. Offenbar war es kein Problem gewesen, ein solches Kleid zu bekommen. Alle anderen Gäste, die Bösen und die Guten, hatten Festkleider an. Nur dieser eine nicht. Diese Festkleider symbolisieren die Verwandlung des Besuchers, der zum Hochzeitsfest kam. Dieses Kleid ist sozusagen die Freikarte für den Himmel. Und welche tiefere Bedeutung dieses Kleid in dieser Erzählung hat, können wir dann beim Propheten Zacharia erfahren, der über den Hohepriester Joshua Folgendes berichtet. Joshua stand da vor dem Engel in beschmutzten Kleidern und dann geschieht das Außerordentliche. Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, sagt der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Joshua sagte er: Ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Das ist ein Bild, das uns durch die ganze Schrift immer wieder begleitet. Das Kleid als Symbol, das schmutzige Kleid für das sündige Leben und das neue Kleid für das Leben, das Vergebung bekommen hat. Dieses Festgewand stand also für das Leben, das die Vergebung Gottes angenommen und erfahren hat. Für einen Menschen, dessen Schuld vergeben wurde. Dieser Mensch war bei der Hochzeit willkommen. Also diese Menschen mit diesen Gewändern. Und sie haben die gratis bekommen. Aber dieser eine Mann wollte das offensichtlich nicht. Er hatte das Gefühl, das brauche ich nicht, dieses Gewand brauche ich nicht, um an der Hochzeit teilzunehmen. Und damit hatte er seine Freikarte verspielt. Ohne diese Verwandlung, die ein Geschenk des Königs war, konnte er nicht im Festsaal bleiben. Und in einer Vision sieht Johannes eine große Schar von Menschen, die Gott anbeten und verehren. Und er fragt, was das für Leute sind. Und die Antwort ist, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Auch hier wieder dieses Bild vom Kleid, das gewaschen ist. Das Blut des Lammes ist der Hinweis auf den Tod von Jesus am Kreuz für unsere Schuld. Gewaschen werden die Kleider in diesem Blut, indem man seine Schuld bekennt und die Vergebung annimmt. Wie Johannes schreibt, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, diese Vergebung anzunehmen. Und für jeden Menschen ist diese Vergebung ein reines Geschenk Gottes. Sie ist nicht eine Leistung. Er muss nichts bezahlen dafür. Es ist ein Geschenk Gottes. Das ist das, was die Bibel von Gnade spricht, von Gott geschenkt. Jeder Mensch kann das festgewand Geschenk bekommen, das ihm den Zutritt in den Himmel ermöglicht. Jeder Mensch bekommt diese Freikarte, wenn er will. Und Petrus erklärt das am Bild der Taufe, welche Bedeutung diese Reinigung hat. Bei der Taufe, und der Taufe war ja, wenn man an Jesus nachfolgen wollte, dann hat man sich gleich taufen lassen. Das ist, vielleicht kann man sagen, das ist wie bei uns, wenn wir vielleicht sagen, wir vertrauen Jesus unser Leben an im Gebet, ist eigentlich die Taufe, die Handlung, die das wie klar macht. Und das hat man halt in der Zeit bei den ersten Christen sofort gemacht. Da heißt es, bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußerliches, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus. Also, es gibt unzählige Freikarten. Jeder kann in den Himmel kommen, wenn er will. Jeder kommt in den Himmel, wenn er es zulässt, dass Gott ihm die Sünden vergibt, dass er ihm dieses Festgewand schenkt. Paulus sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Leider kommt nicht jeder in den Himmel. Das ist sehr schade und wer darüber am meisten traurig ist, das ist Gott selbst. Gerne würde er jedem Menschen seine Schuld vergeben und ihm das Feierkleid überreichen. Aber was machen die Menschen? Sie nehmen die Einladung nicht an. Sie verjagen die Diener, bringen sie sogar um. Statt an dieses Fest zu gehen und dieses Gewand in Empfang zu nehmen. Gott möchte gerne, dass jeder Mensch in den Himmel kommt. Und er war bereit, dafür sogar seinen Sohn hinrichten zu lassen, der für unsere Schuld am Kreuz starb. Doch wie bei dem König kann Gott keinen Menschen dazu zwingen, dieses Feierkleid anzuziehen. C.S. Lewis sagte einmal Folgendes: Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Also die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Wenn du das Feierkleid nicht willst, dann geschieht dein Wille. Alle, die in der Hölle sind, erwählen sie. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Sie haben sich entschieden, nach eigenem Willen zu leben. Und Gott sagt dann, lass ich dich nach deinem Willen leben. Freuen wir uns doch und sind dankbar dafür, dass wir ohne eine Leistung in den Himmel kommen. Freuen wir uns über die Freikarte, die uns Gott schenkt, wenn wir ihm unser Vertrauen schenken. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann nimm doch dieses großartige Geschenk heute, jetzt an. Du kannst diesen Raum verlassen heute als ein Mensch, der den Himmel betreten wird. Einzig und allein kannst du Jesus um die Vergebung deiner Schuld bitten und ihn einladen, dich in deinem weiten Leben zu begleiten. Und du gehst als ein Mensch aus diesem Raum, der ein neues, ewiges Leben bekommen hat. Geh zu Jesus, denn er ist der Weg, der zum Vater führt. Und dort, wo der Vater ist, dort ist der Himmel. Jesus sagte mal seinen Jüngern, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für deine großartige Liebe. Und dass es dein Wunsch ist, dass jeder Mensch in den Himmel kommt, diese neue Erde betreten wird. Und dass du alles Mögliche getan hast, damit das möglich wird. Du hast deinen Sohn in diese Welt geschickt. Du hast die Schuld, die Strafe, die uns treffen müsste, hast du auf ihn geworfen. Und Herr, es ist fast unfassbar zu beobachten, wie viele Menschen dieses großartige Geschenk verachten. Wie sie deine Diener beschimpfen und sogar ermorden. Dabei bringen sie eine wunderbare Botschaft, dass wir zu einem Fest geladen sind auf dieser neuen Erde und dass du alles bereit machst, dass wir an diesem Fest teilnehmen können, dass du die Festkleider uns schenkst. Und jeder kann kommen, ob er meint, es sei böse oder gut. Denn du machst alles neu. Und schenke, dass noch viele Menschen das doch einsehen und in den Himmel kommen. Und brauche auch uns als Gemeinde dazu, diese gute Botschaft weiterzugeben, dass noch viele Menschen davon hören und auf diese Einladung eingehen, das ewige Leben bekommen und mit uns zusammen im Himmel sein werden.